Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde von Radio Gloria, ich möchte meine Gedanken über das Sakrament der Heiligen Beichte beginnen mit einer ganz kleinen, fast nebensächlichen Erfahrung. Ich war kürzlich eingeladen bei einer Familie in meiner ersten Pfarre in Fontanella und es war so gegen Abend und die Abendsonne leuchtete auch so herein in die Küche und es gab eine Glastüre zwischen Küche und Stube und wie da diese Sonne hereingeleuchtet hat, da hat auf einmal die Frau gesehen, wie schmutzig die Glastüre ist, gell? Wie voller Schmutz das ist. Vorher hatte sie das gar nicht gesehen und sie ist fast erschrocken und es war ihr ein bisschen peinlich. Und das, liebe Brüder und Schwestern, das geschieht, wenn die wärmende Sonne der Liebe Gottes in unser Herz hineinströmt und hineinleuchten darf, dann siehst du auf der Scheibe deines Lebens, siehst du den Schmutz und auch den leichten Schmutz viel, viel deutlicher wie sonst. Ich habe mich immer gefragt, warum gibt es zum Beispiel in Medjugorje, wo ich schon öfter war, warum gibt es dort so viele gute Beichten? Ja? Ich war ja oft stundenlang im Beichtstuhl, nicht so lang wie der Pfarrer von Ars, der war ja zig Stunden im Beichtstuhl, aber so das Längste, was ich dort im Beichtstuhl war, das waren 6 Stunden und ich war überhaupt nicht müde nach diesen 6 Stunden, sondern im Gegenteil sehr erfrischt und glücklich, weil es eben so gute Beichten waren. Und an diesem Ort offenbar ist die Liebe Gottes auch durch die Anwesenheit der Gottesmutter in besonderer Weise spürbar und die Menschen öffnen sich für diese Sonne der Liebe Gottes und dann spüren sie wie von selber eigentlich, was noch nicht in Ordnung ist in meinem Leben und was ich jetzt endlich einmal beichten möchte. Und es ist immer sehr schön auch zu erleben, wenn Menschen nach 10, 20, 30 Jahren wieder einmal zur Beichte kommen. Eigentlich würde man ihnen wünschen, warum hast du so lange gewartet? Gell? Warum hast du deine Schuld so lange mit dir herumgeschleppt? Gell? Ich denke da auch an die Frauen, die sich nicht getrauen, Abtreibungen zu beichten. Gell? Die tragen das oft so lange in sich und mit sich herum und werden zum Teil auch krank und haben psychische Belastungen. Sie könnten so viel früher schon von dieser Last erlöst werden. Aber, liebe Brüder und Schwestern, es ist nie zu spät. Gell? Es ist nie zu spät, um alles vor den Herrn zu bringen. Und in der Beichte begegnest du dem barmherzigen Richter. Gell? Du weißt eigentlich, wenn du gut beichtest, weißt du im Vornherein, dass du einen Freispruch bekommst. Gell? Du weißt das im Vornhinein, aber du musst gut beichten. Und zu einer guten Beichte habe ich mir überlegt, da gehören schon einige Sachen dazu und da muss man manchmal auch so wie durch ein Feuer hindurch. Jede Beichte ist wie ein kleines Fegefeuer. Und übrigens, das wisst ihr, gell? Jede gut gebeichtete und gut bereute Sünde kommt beim Endgericht nicht mehr zur Sprache. Gell? Das wird nicht mehr verhandelt. Das wird nicht mehr gerichtet, weil das ist schon gerichtet, das ist schon vergeben, das ist schon vernichtet im kostbaren Blut Christi. Und deshalb ist auch die Beichte so wichtig, liebe Brüder und Schwestern. Kürzlich habe ich das erleben dürfen bei einem Mann, bei dem man gewusst hat, er wird nicht mehr lange leben, aber er war noch voll bei Verstand, konnte noch reden und wir konnten miteinander eine Lebensbeichte machen. Was für eine Gnade, gell? Was für eine Gnade für diesen Menschen, dass er diese Gnade hatte, wirklich das ganze Leben von Kindheit an, dann die Jugendzeit, da gibt es ja immer diese sogenannten Jugendsünden, gell? Und dann weiter durch das durch das Ehe- und Familienleben hindurch sind wir miteinander so durchspaziert sozusagen. Die meisten sind dann auch froh, wenn man ihnen ein bisschen hilft, gell? Wenn man ihnen Fragen stellt und sie ein bisschen hinauflupft, gell? Auf das, was in die Beichte gehört. Also, liebe Brüder und Schwestern, der Weg in die Beichte ist nicht so einfach. Er ist wie ein Weg durch das Feuer. Zuerst einmal musst du deinen Stolz ablegen, gell? Und das ist ja auch nicht so einfach, gell? Den eigenen Stolz ablegen, erkennen, ja, bei mir ist auch noch nicht alles im Lot und ich habe auch noch etwas, an toten Leichen in meinem Keller, die endlich einmal hervorgebracht werden sollten. Gell? Also das ist dieses Feuer, das dir hilft, in die Demut zu kommen. Gell? Und das kann schon ein Kampf sein. Gell? Auch das ist schon ein Kampf. Gell? Und dann kommen diese Gedanken, warum soll ich beichten, warum soll ich überhaupt bei einem Priester beichten, das mache ich mit dem lieben Gott selber aus und so weiter und so fort. Gell? 1000 Ausreden können sich dir in den Weg stellen, damit du nicht zum Beichten gehen musst. Und ihr wisst, welches Möbelstück dem Teufel am liebsten ist? Die lange Bank, genau. Die lange Bank, immer alles hinausschieben, hinausschieben, hinausschieben. Und da musst du halt eine Entscheidung treffen. Gell? Nein, ich will jetzt diese Mühe auf mich nehmen. Und ich denke mir manchmal, was hat es Christus für eine Mühe gekostet, mich von meinen Sünden zu erlösen und zu befreien? Es hat ihm das Leben gekostet. Und mir darf es schon auch etwas kosten, gell? Wenn ich jetzt diesen Weg in die Beichte gehe. Also vom Stolz herabsteigen in die Demut. Und das Feuer der Liebe Gottes hilft dir dabei, in die Demut hineinzufinden. Dann ist es auch das Feuer der Scham, das manchmal in unserem Herzen da ist, gell? Wir trauen uns einfach nicht, gewisse Dinge aufzudecken, gell? Und da ist es immer so wichtig, liebe Brüder und Schwestern, dass wir dann diesen Mut haben, das auch auszusprechen. Auch das, wofür ich mich schäme, auch das, wofür ich mir selber kaum vergeben will und kann, gell? Ich schäme mich so, gell? Dieses Feuer, der Scham, das brennt auch in unseren Herzen. Mein geistlicher Berater hat immer gesagt, das ist so ähnlich, wie wenn da ein Holzbrett liegt und unter dem Holz ist allerhand Gewürm und Ungeziefer und in der Dunkelheit kann dieses Gewürm und dieses Ungeziefer nisten und sich verbreiten und vermehren. Aber wenn dieses Holzstück aufgehoben wird und aufgerichtet wird, dann kommt die Sonne herein und wusch, sind alle Insekten fort und weg. Ja? Also hab den Mut, auch das zu erwähnen, was dir Schamröte ins Gesicht tut, sozusagen. Ja? Und denk immer daran, jeder Priester ist auch ein Sünder. Ja? Jeder Priester kennt die Kämpfe des Lebens. Jeder Priester weiß, wo die Schwachpunkte im Leben eines Menschen sind. Und jeder Priester geht ja auch zur Beichte, hoffentlich. Ja? Hoffentlich. Also ich gehe oft zur Beichte und das tut mir so gut. Und ohne die Beichte könnte ich, glaube ich, meinen Weg als Priester nicht gehen. Ich könnte ihn nicht gehen, weil ich brauche immer wieder diese Gnade der Reinigung meines Herzens. Und ich merke es dann so, das ist wie, wenn man so einen Kanal reinigt, gell, und durchputzt, dann fließt dann viel mehr Wasser hindurch und im geistlichen Leben heißt das, es fließt viel mehr Gnade durch mich als Priester, wenn ich gebeichtet habe. Gell? Und das merken dann auch die Leute. Die wissen zwar nicht, dass ich gerade vorher beichten war, aber die spüren, aha, heute predigt der Pfarrer aber gut. Gell? Heute hat mich das und das getroffen. Das ist die Gnade, die einfach durch kann. Gell? Die Gnade kann durch den Priester. Und so ist es auch bei euch. Gell? Wenn euer Kanal gereinigt ist, gell? Wenn euer Rohr geputzt ist, dann kann durch euch auch viel, viel mehr Liebe, Gnade und Geduld hindurch kommen und zu den anderen Menschen gelangen. Gell? Also schon deshalb ist jede Beichte auch ein Segen für die ganze Kirche. Gell? Wenn ein Glied gereinigt wird, wenn ein Glied gereinigt wird, dann strahlt das aus auf alle Glieder. Ja? Und auch deine geheimsten Sünden, wenn du die beichtest, dann ist das so wie eine Erleichterung, nicht nur für dich, sondern für den ganzen Leib Christi, für die ganze Kirche. Ja? Die Heiligkeit der Heiligen ist eine Wohltat für die ganze Kirche, für den ganzen mystischen Leib Christi. Aber auch umgekehrt, gell? Die Sünder der Sünder, unsere Sünden, sind nicht nur für uns eine Belastung, sondern auch für den ganzen Leib Christi. Und darum ist doch die Beichte so etwas Wunderbares. Ich darf im Angesicht Gottes, aber auch vor der Kirche, gell? Vor meinen Brüdern und Schwestern, darf ich jetzt beichten, gell? Und um Vergebung bitten. Also die Beichte hat eine vertikale Dimension, aber auch eine horizontale Dimension. Also dieses Feuer der Scham, es ist nicht so einfach, da hindurch zu gehen, aber wenn du das geschafft hast und wenn du diese Demut hast, auch zu sprechen über die Dinge, die dir schwer fallen, du wirst erleichtert sein und der Herr kann dir vergeben. Und der ganze Himmel freut sich dann. Gell? Wie heißt es im Evangelium? Wenn ein Sünder sich bekehrt, freut sich der ganze Himmel. Gell? Der ganze Himmel freut sich, wenn du eine gute Beichte ablegst. Dann gibt es eben dieses Feuer der Reue. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Gell? Bei einer Beichte ist die Reue meiner Sünden das Wichtigste. Es gab in meinem Priesterleben einmal eine Situation, wo ich nicht die Losprechung erteilen konnte, weil keine Reue sichtbar war. Das war eine Person, die hat gebeichtet, ich habe so einen Hass auf meinen Nachbarn. Und dann habe ich ihn gefragt, und bist du bereit, diesen Hass loszulassen? Dann hat er gesagt, nein, nie und nimmer. Ich konnte ihm die Lossprechung nicht geben. Ich habe schon noch versucht, mit ihm zu sprechen. Nein, nie und nimmer. Also die Reue ist etwas ganz Wesentliches und darum ist es auch wichtig, um diese Gnade der Reue zu bitten. Reue, liebe Brüder und Schwestern, muss nicht unbedingt ein Gefühl sein. Gell? Es muss nicht unbedingt ein Gefühl sein. Oder eigentlich in den seltensten Fällen ist es ein Gefühl. Reue bedeutet, im Angesicht der Liebe Christi fühle ich und weiß ich, ich habe Gott traurig gemacht durch mein Fehlverhalten, durch meinen Egoismus, durch meine Fehltritte. Und ich möchte jetzt, so gut ich es kann, ihm wieder Freude bereiten. Also die Reue beinhaltet dann bereits diesen Wunsch, ich möchte von nun an diese Sünde nicht mehr begehen. Ich möchte von nun an Gott in diesem Punkt versuchen, Freude zu bereiten. Also, die Reue, und das sagt ja die, die heilige Hildegard von Bingen, die Reue ist die alles weltumspannende, erneuernde Kraft. Die Reue ist die alles erneuernde, weltumspannende Kraft. Und diese Reue, das sagt sie dann auch später einmal in ihren Schriften, die heilige Hildegard ist ja nicht nur eine Ärztin gewesen, gell, sondern viel, viel mehr ist sie eine Theologin gewesen. Gell. Hildegard Medizin ist ja nur 5% von ihren Schriften. Gell. Sie ist ja eine ganz große Visionärin und Theologin gesehen, hat die wunderbaren Zusammenhänge der Schöpfung und der Erlösung auch in wunderbaren Bildern festhalten dürfen. Ja, und sie sagt, diese Reue, lass sie dir vom Vater schenken. Also bitte um ein reuevolles Herz. Der Schächer, der rechte Schächer, hat dieses Geschenk der Reue empfangen. Es war eine Liebesreue. Und deshalb konnte Jesus zu ihm sagen, alles ist vergeben, alles ist vergeben, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das heißt, dass der rechte Schächer das Fegefeuer überspringen durfte. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist diese vollkommene Liebesreue im Angesicht des leidenden und liebenden Erlösers, den er gesehen hat, hat er total alles bereut und hat wirklich diesen Wunsch gehabt, nie mehr will ich so ein Leben führen wie bisher. Also bitten wir immer wieder um diese Gnade der Reue. Das können wir auch tun, während wir jetzt das nächste Lied hören.
Thank you.
Wir machen weiter mit unseren Betrachtungen zum Sakrament der Beichte. Wir freuen uns auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria mit dabei sind. Einmal hatte jemand so eine Art Bild oder Vision. Im ersten Bild zeigte sich ihm eine wunderschöne Rose mit herrlichen Farben und einem herrlichen Duft. Und diese Rose war ganz frisch und wirklich ganz schön anzusehen. Und dann sah er ein zweites Bild, und im zweiten Bild begann diese Rose so langsam zu verwelken. Die Blätter verwelkten, die Farben, die vorher so kräftig waren, die wurden unschön, und auch der Duft der Rose war nicht mehr da. Also, wenn ihr eine verwelkte Rose einmal angeschaut habt, ist nichts Schönes. Gell? Es ist nichts Schönes. Sie lässt den Kopf hängen und kann eigentlich nicht mehr zum Leben gebracht werden. Und im dritten Bild sah er, wie auf diese verwelkte, fast leblose und tote Rose von oben her ein Tropfen Wasser kam. Und als dieser Tropfen Wasser die Rose berührte, da begann diese Rose wieder aufzublühen. Da wurden die Farben der Blätter wieder kräftiger und sie hatte einen Duft lieblicher und reizvoller wie vorher. Also sie war noch schöner wie im ersten Bild. Und die Deutung dieser drei Bilder ist, der Mensch gleicht einer Blume, gleicht einer Rose, von Gott geschaffen, wunderbar. Aber dann kommt die Sünde, das Böse, in das Herz und in das Leben der Menschen, und das ursprüngliche Bild, so wie Gott den Menschen geschaffen hat, wird wie verunstaltet und wird wie zerkratzt und ist unansehlich. Und diese verwelkte Rose, die kann aus sich heraus nicht mehr zum neuen Leben erweckt werden. Sie braucht eben diesen Tropfen der Gnade der Heiligen Beichte. Ja? Der Tropfen Wasser, den da der Seher oder die Seherin gesehen hat, das ist das Sakrament der Versöhnung. Diesen Tropfen Wasser, den kannst du dir nicht selber geben, sondern den bekommst du geschenkt, wenn du das Sakrament der Versöhnung empfängst. Und dann stehst du wieder auf. Und es ist dann wie eine Auferstehung. Vielleicht habt ihr das auch schon einmal erleben dürfen. Manchmal hat man es so gefühlsmäßig auch erleben dürfen. Wenn man öfter beichtet, erlebt man das nicht immer so gefühlsmäßig, aber trotzdem tut es gut. Man weiß, ich bin jetzt wieder ein Kind Gottes. Ich bin jetzt wieder in die Auferstehung mit Jesus hineingeführt worden. Ich darf wieder neu beginnen und neu starten. Nicht umsonst ist das Sakrament der Versöhnung das Geschenk des Auferstandenen. Ja? Am Osterabend sagt Jesus: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten. Also Jesus möchte uns alle in dieses Leben der Auferstehung führen. Vielleicht kennt ihr diese wunderbare Ikone, wo der auferstandene Herr so in der Mitte in wunderbaren weißen Kleidern gehüllt. Links und rechts hat er seine beiden Hände ausgestreckt. Adam und Eva zieht er aus dem Grab heraus. Das kennt ihr vielleicht. Diese wunderschöne Ikone von der Auferstehung Christi. Und das ist das, was bei der Heiligen Beichte geschieht. Gell? Du wirst herausgezogen aus dem Grab deiner Sünden und deiner Dunkelheiten und deiner Mutlosigkeit und wirst hineingenommen wieder in die Freude des Kindsein vor Gott. Dieses Kindsein Gottes dürfen. Und du lebst dann viel freier und stehst wieder voll in der Gnade Gottes. Und wenn du nach einer ganz guten Beichte sterben würdest, schups, direktissima in den Himmel. Ja? Darum ist es auch so wichtig, dass die Sterbenden möglichst auch die Sterbesakramente bekommen. Gell? Heute ist es fast wie nicht mehr präsent, dass Angehörige daran denken, ja, eigentlich könnten wir jetzt einen Priester auch rufen. Es kommt vielen nicht mehr in den Sinn. Viele müssen ohne diese wunderbaren Sakramente, die die Kirche bereithält, sterben. Umgekehrt ist es so etwas Schönes erleben zu dürfen, wenn man als Priester bei einem Sterbenden ist, kann man den Barmherzigkeitsrosenkranz beten, mache ich auch manchmal. Manchmal gebe ich auch bedingungsweise die Losprechung, gell, wenn der Sterbende sich nicht mehr artikulieren kann. Schön ist es auch, wenn der Sterbende noch die Kommunion empfangen kann. Bei uns gibt es diesen Ausspruch, also auf Dialekt heißt es, vom Muhl auf in Himmel. Auf Deutsch übersetzt heißt es, vom Mund auf in den Himmel. Also der Sterbende macht den Mund auf, um die Wegzehrung zu empfangen und die begleitet ihn dann in den Himmel. Also, liebe Brüder und Schwestern, keine Angst vor dem Sakrament der Beichte. Vielleicht noch ein paar ganz konkrete Sachen. Die Güte einer Beichte hängt nicht von ihrer Länge ab. Bitte merkt euch das gut. Bei der Beichte, beim Sakrament der Versöhnung, geht es nicht um ein langes Beratungsgespräch. Das ist wieder was anderes. Ein seelsorgliches Gespräch, wo man mal so die Lebensgeschichte ausbreiten kann. Nein, bei der Beichte geht es nur um deine Sünden. Und du sollst auch nicht lange Geschichten erzählen, sondern benenne einfach deine Sünden, ohne viel zu erklären oder Ausreden zu suchen oder die Umstände des Langen und Breiten zu erklären, so dass du dich eh schon selber entschuldigst und es dir vorkommt, du hast ja eh keine Sünden, weil. Ja, also, bei der Beichte geht es um deine Sünden und nicht um die Sünden deines Mannes oder deiner Frau. Ja, das sage ich dann manchmal scherzhalber, jetzt bekommst du aber eine saftige Buße, weil du auch die Sünden deiner Frau oder deines Mannes gebeichtet hast. Also, bitte nur die eigenen Sünden beichten. Und zwar immer ganz konkret. Ja. Es genügt nicht zu sagen, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Bitte, Herr Pfarrer, geben Sie mir die Losprechung. Ist ein bisschen zu wenig. Wir brauchen konkrete Sünden. Gell? Konkrete Sünden. Und auch wenn du keine schwere Sünde begangen hast, das nehme ich jetzt einmal an bei euch, gell? Ich nehme das Allerbeste an, dann sollst du trotzdem öfters zur Beichte gehen. Die Mutter Gottes in Medjugorje empfiehlt uns die monatliche Beichte. Ja, es geht um ein Wachsen in der Heiligkeit. Und damit du wirklich wachsen kannst in der Heiligkeit, da ist es auch notwendig, so die kleineren Sünden, die lässlichen Sünden, wie wir sagen, immer wieder auch zum Herrn zu bringen, weil die tun ihm auch weh. Gell? Wenn ich unaufmerksam bin, wenn ich lieblos reagiere, wenn mir ein Gedanke in den Sinn kommt, der verurteilend ist, der richtend ist, ja? Oder wenn ich aus meiner Lauheit nicht herauskomme und das Gebet verschiebe und verschiebe und verschiebe, bis ich eh zu müde werde, um noch etwas zu beten. Ja? Wenn ich Gutes unterlasse, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ja? ein ganz wichtiger Punkt. Überleg immer auch, wo gab es in der letzten Zeit so die eine oder andere Möglichkeit, die mir der liebe Gott gegeben hat, um etwas Gutes zu sagen oder Gutes zu tun oder etwas Gutes zu denken auch. Gell? Also diese Unterlassungssünden sind oft viel schwerer als die wirklichen Tatsünden. Da fällt mir ein, einmal habe ich mit einer kranken Person, mit einer kranken Frau, das Schuldbekenntnis gebetet. Gell? Und dann kamen wir eben zu diesem Satz, ich habe Gutes unterlassen und Böses getan. Und dann hat sie gesagt, Herr Pfarrer, bei mir ist es umgekehrt. Ich habe Böses unterlassen und Gutes getan. Also sie hat es umgedreht. Wird vielleicht in ihrem Fall auch gestimmt haben. Also, mir fällt ein, Pater Pio hat einmal auch gesagt, man soll auch beichten dieses Jammern. Also wenn man jammert, ist man nicht im Einklang mit dem Willen Gottes. Ja? Also wenn ich jammere über meine Frau, jammere über meinen Mann, wenn ich jammere über das schlechte Wetter, wenn ich jammere, wie wenig Geld auf meinem Konto ist, ja? Das sind alles so Jammerzustände. Und das ist ein Zeichen dafür, du bist nicht im Einklang mit dem Willen Gottes. Ja? Du bist nicht im Einklang mit dem, was Gott für dich fügt und wie er dein Leben führt. Ja? Also beichtet ruhig auch einmal das Jammern. Dann eine Sünde noch, die ich euch ans Herz legen möchte, und dann hören wir wieder ein Lied. Das sind die Sünden gegen die Hoffnung. Jeder mutlose Gedanke ist eine Sünde gegen die göttliche Tugend der Hoffnung. Ja? Also jedes mutlose Reden, jeder Gedanke, der mich nach unten zieht, das sind dann auch diese Gedanken, wo ich spüre, ich habe kein Vertrauen in die Liebe Gottes, die mir ganz sicher helfen wird. Gell? Ich habe kein Vertrauen in die vorsehende Liebe Gottes, in die Vorsehung Gottes. Also schaut einmal das an. Gell? Wie steht es mit der Tugend der göttlichen Hoffnung? Die Mutter Teresa sagt, die schwersten Sünden sind Mutlosigkeit. Gell? Also für sie war das so zentral, gell? Weil die Mutlosigkeit trennt uns von der Hoffnung, die wir als Christen haben sollen. Gell? Starke Hoffnung, auch jetzt in dieser bedrängten Zeit, gell, kann man ja auch mutlos werden, könnte man mutlos werden. Aber diese bedrängte Zeit ist gerade eine Chance für uns, im Glauben und im Vertrauen auf Christus täglich zu wachsen. Wir hören das Lied. liebt es, belästigt zu werden. Und damit sind wir beim letzten Teil unserer Betrachtungen über das Sakrament der Beichte. Pardon, ich darf euch etwas vorlesen über den Pfarrer von Ars. Der Beichtstuhl des heiligen Johannes Maria Vianney, geboren 1786, gestorben 1859, des ungebildeten Dorfpfarrers der kleinen Gemeinde Ars, war Tag und Nacht belagert. Der Pfarrer von Ars blieb 33 Jahre lang in seinem Käfig, dem Beichtstuhl, eingeschlossen. Täglich saß er bis zu 16 Stunden im Beichtstuhl. Beichthören war sein großes Charisma. Sein Kaplan nannte ihn einen Märtyrer des Beichtstuhls. Da war es ja dann oft in dieser kleinen Kirche so stickig heiß, gell, im Sommer vor allem, dass die Leute der Reihe nach umgefallen sind. Und er ist auch einmal ohnmächtig aus dem Beichtstuhl so herausgekippt. Er liebte alle, aber vor allem die großen Sünder. Er wusste, ihr Herz anzurühren. Manchmal drückte er sie an seine Brust. Seine Urteile waren abgewogen, seine Ratschläge klug und zurückhaltend. Er traf seine Entscheidungen schnell und klar, aber er drängte sie nicht auf, sondern er sagte, ich würde es so machen. Und da, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch bitten, dass ihr auch ganz fest für uns Beichtväter betet, damit auch wir erfüllt sind vom Heiligen Geist und euch auch recht raten können. Der Geist des Rates ist im Beichtstuhl so wichtig. Man hat ja nicht so viel Zeit, aber man soll so, wenn es notwendig ist, auch einen Ratschlag geben, eine Ermutigung geben, einen Trost zu sprechen. Und da bitte ich euch, dass ihr auch für uns fest betet, die wir im Beichtstuhl sind. Manchmal waren seine Tränen die einzige Ermahnung. Die härtesten Sünder brachten es nicht fertig, dem zu widerstehen. Viele bekehrten sich in seinem Beichtstuhl. 1840 wurde ein täglicher Fahrdienst von Lyon nach Ars eingerichtet. Und die Fahrkarten an einem Sonderschalter am Hauptbahnhof verkauft. Die Rückfahrkarten galten länger als sonst, nämlich 8 Tage, weil man in Ars oft eine Woche brauchte, um an die Reihe zu kommen. Und jetzt, liebe Brüder und Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Gloria, jetzt hören wir noch einige Worte von Bruder Klaus, die uns ganz, ganz fest ermutigen sollten, nie an der Barmherzigkeit Gottes zu zweifeln. Und ich bitte euch, dass ihr ein bisschen ganz leicht dazu zupft oder schlagt mit der Gitarre, gell? So wie eine ganz leichte Untermalung. Vielleicht zupfen, geht das? Nur so ganz leicht. Ja, genau so. Nicht der Sünder kehrt zu Gott zurück, um Vergebung zu erhalten, sondern Gott selbst läuft hinter dem Sünder her und bewegt ihn, zu ihm zurückzukehren. Die Barmherzigkeit Gottes ist wie ein Bach, der über die Ufer getreten ist. Die Herzen werden von ihm mitgerissen. Wenn wir wollen, dass Gott uns vergibt, müssen wir unseren Feinden vergeben. Ein Mensch im Stande der Sünde ist immer traurig. Was er auch anfängt, alles ödet ihn an, nichts macht ihm Freude. Nichts beleidigt Gott so sehr, als wenn man an seiner Barmherzigkeit zweifelt. Wenn einer sagt, ich habe zu viel Böses begangen, Gott kann mir nicht verzeihen. Das ist eine große Lästerung. Damit setzt man der Barmherzigkeit Gottes eine Grenze, wo sie doch keine hat, da sie ja unendlich ist. Ein lauer Mensch denkt nicht daran, sich zu ändern, weil er glaubt, mit Gott auf gutem Fuß zu stehen. Gott ist es nicht, der uns verurteilt. Wir sind es selbst mit unseren Sünden. Die Verdammten klagen nicht Gott an, sie klagen sich selber an. Man darf nicht auf den Teufel hören, der uns immer, nachdem er uns zum Bösen verführt hat, in die Verzweiflung zu stürzen versucht. Gott liebt es, belästigt zu werden. Nicht alle, die die Sakramente empfangen, sind heilig, doch die Heiligen sind immer unter denen, die häufig die Sakramente empfangen. Die Heiligen haben nicht alle gut angefangen, aber sie haben alle gut geendet. Und so darf ich euch jetzt abschließend den Segen geben. Mit der Bitte an Gott, dass er uns nie zweifeln lässt an seiner Barmherzigkeit und dass er uns hilft, alle Hindernisse zu überspringen, die uns hindern an einer guten Beichte. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Auf die Fürbitte der Gottesmutter Maria und des heiligen Josef und des heiligen Pfarrers von Ars. Segne und behüte, stärke und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.